So, ich darf Sie herzlich begrüßen. Zu Beginn zunächst ein paar Informationen. Erste Information, die nächste Vorlesung, also am 10. Juni, muss leider entfallen, weil ich, und das hat sich kurzfristig erst ergeben, an einer Habilitationskommissionssitzung teilnehmen muss. Ja, das heißt, ich werde heute versuchen, da ja die Zeit nur mehr insgesamt semestermäßig beschränkt ist, mein ursprünglich gedachtes Programm für das heutige und für das nächste in eins zusammen zu komprimieren. Das heißt, es wird heute ein bisschen dichter werden und möglicherweise werde ich auch also die eine Stunde, die ich mir bislang zugestanden habe, ein wenig überschreiten müssen für meine Ausführungen. Die letzte Vorlesung wird ja dann am 17. Juni stattfinden und da werde ich Ihnen, wie versprochen, einerseits also mein Menschenmodell vorführen zum Abschluss und Ihnen dann noch einmal eine Zusammenfassung, eine geraffte Zusammenfassung der ganzen Vorlesung geben, die Sie so verstehen können, dass hier auch so manche potenziellen Prüfungsfragen drinnen verpackt sein werden. Ja, zu den Prüfungsterminen selber. Die Prüfung ist ja eine mündliche, die findet dann immer statt, also in meinem Zimmer, in einem Halbstundentakt und da werde ich dann auch die Listen aushängen, wo Sie sich eintragen können. Kurzum, die beiden Prüfungstermine wären Mittwoch, der 24.06. Von 12 Uhr bis 16 Uhr.
Ja. Ja, das ist vielleicht auch schon mal, ich finde im Moment nichts Schreibbares.
Also merken Sie sich Mittwoch, 24.06. von 12 Uhr bis 16 Uhr. Ich werde dann demnächst die Eintragungslisten aushängen. Und der zweite Termin am Freitag, den 26.06. von 10 Uhr bis 14 Uhr. Ja. Die Liste, in die Sie sich eintragen können, wird sich dann in der nächsten Zeit an meiner Tür vorfinden, an meiner Zimmertür, wo auch dann die Prüfung drinnen stattfindet und da können Sie sich eintragen. Prüfungsthema ist das, was ich per Vorlesung Ihnen vorgetragen habe. Ja, und es wird, da können Sie sicher sein, also keine Ausquetschprüfung werden, sondern ein Prüfungsgespräch zu Kernfragen dieser Vorlesung. Die angegebenen Texte auf der Literaturliste, auf der kleinen, die Sie ja vorgefunden haben, beim elektronischen Ankündigungseintrag dieser Vorlesung, die sind als optional zu verstehen, aber nicht verpflichtend. Ja? Soweit zur Information. Ja, ich komme jetzt zum Vorlesungsinhalt selber. Ich bin ja das letzte Mal bei Piaget gelandet. Was es zunächst zu sagen gilt, ist Folgendes. Sowohl Kant als auch Piaget gehen von a priorischen Gegebenheiten aus. Während es aber bei Kant so ist, dass uns die kategoriale Einheit der Begriffe im Sinne eines transzendentalen Priori gegeben ist, ist dieses a priori bei Piaget ein entwicklungstheoretisches, ein ontogenetisches a priori, das seinerseits wiederum an naturale Vorgaben und Bedingungen anknüpft. Das heißt, anknüpft an die naturalen Ausgangsbedingungen des Individuums als Ausgangsbedingungen eines lebendigen Organismus, weil wir Menschen ja Lebewesen wie alle anderen auch sind. Es geht Piaget also darum, die menschliche Lebensform als kognitiv intelligente Organisation des Lebendigen zu begreifen. Daher ist die Ausgangsfrage für Piaget zunächst einmal die Frage nach der Art der Beziehung zwischen kognitiver Funktion und biologischer Organisation. Dabei wird diese Beziehung weder so verstanden, dass die kognitive Intelligenz etwa als lineare Fortsetzung der Biologie gedacht werden könnte, also dass wir im Sinne eines biologischen Determinismus uns kognitiv verstehen könnten, noch lässt sich aber, und das ist auch der Punkt bei Piaget, unsere kognitive Intelligenz als von der Biologie völlig unabhängige und losgelöste Organisationsform des Geistes verstehen. Die Frage ist vielmehr für Piaget, wie können Geist und Natur zusammengedacht werden, ohne die eine Seite in die andere hin aufzulösen, die eine Seite, also Geist, Natur, auf die andere Seite hin zu reduzieren. Nun, Geist und Natur finden sich bei Piaget eingespannt in ein Verhältnis von Kontinuität und Diskontinuität. Kontinuierlich ist die Bildung des Geistes zu verstehen heraus aus einer Struktur der Selbstorganisation lebendiger Organismen, zu denen wir Menschen gehören, einer Selbstorganisation, die auf Eigenaktivität beruht. Ich erinnere daran, was ist Leben oder was ist ein lebendiger Organismus, mit drei Kriterien zu beschreiben: Eigenaktivität, Innen-Außendifferenz qua Doppelaspektivität bei Plessner und Informationsverarbeitungskompetenz. Gleichzeitig lässt diese Selbstorganisation bei all ihrer Kontinuität auch Diskontinuität erkennen. Das heißt, was die Humanspezifität betrifft, können wir uns auffassen im Sinne einer spezifischen Qualität der Selbstorganisation von Organismen. Auf deren Grundlage eben kognitive Intelligenz im humanspezifischen Sinne, sprich Geist, entsteht. Nun, Piaget hat ja ein umfangreiches Werk hinterlassen in einer Grundlagenarbeit unter dem Titel Biologie und Erkenntnis. Ich habe sie auf der Literaturliste angegeben, also diesen Text angegeben. Steigt Piaget ein mit einer Leithypothese über die Beziehungen zwischen den kognitiven Funktionen und der biologischen Organisation. Und da bringe ich Ihnen einen Zitatausschnitt, einen kurzen auf der Seite 27 in meinem Text. Das ist also die Fischer Taschenbuchausgabe mit der Nummer 11200, also 11200. Ja, und zwar sagt hier Piaget Folgendes auf der Seite 27. Das ist seine Hypothese. Leben, sagt Piaget, ist im Wesentlichen Selbstregelung. Die kognitiven Prozesse, heißt es weiter, erscheinen folglich zugleich als die Resultate der organischen Selbstregelung, deren Hauptmechanismen sie reflektieren und als die differenziertesten Organe dieser Regulation der Interaktionen mit der Außenwelt dergestalt, dass diese beim Menschen schließlich sich auf das ganze Universum ausdehnen. Also kognitiv sind wir im Stand, uns auf das ganze Universum auszudehnen. Nun, die Kontinuität zwischen der naturalen und der humanen Form der Selbstorganisation des Lebendigen folgt zunächst einmal der Logik der System-Umwelt-Interaktionen, aus denen heraus sich die funktionale Differenzierung des lebendigen Organismus erklären lässt. Die Logik dieses Bildungs- und Differenzierungsprozesses besagt, dass die Ausbildung der aus diesem Prozess resultierenden Funktionen weder ausschließlich dem Organismus bzw. dem Subjekt noch ausschließlich der Umwelt als dem Bezugsobjekt dieses Prozesses entspringen, sondern aus der Interaktion zwischen beiden Seiten entspringt, also zwischen Subjekt und Objekt. Und zwar einerseits der Aktivität des Subjekts, denken Sie an die Eigenaktivität, die jedem Lebewesen zugesprochen werden muss, und zweitens als Reaktion des Subjekts eben auf die Umgebungsimpulse. Und aus dieser Spannung heraus, das habe ich das letzte Mal ja bereits angesprochen, ergibt sich für Piaget diese, wenn Sie wollen, dialektische Triplizität zwischen Assimilation, Akkommodation und Equilibration. Und darauf wiederum stützt sich dann letztlich die Humanspezifizierung, die mit bewusster Reflexion und Selbstreflexion zu kennzeichnen wäre. Und hier denken wir auch wiederum an die Situation der exzentrischen Positionalität bei Helmut Plessner. Das heißt, einerseits sehen wir, auch aus der Sicht von Piaget, ebenso wie bei Plessner, einen übergreifenden Zusammenhang zwischen Mensch und Tier und auf der anderen Seite eben einen spezifischen Unterschied. Und da bringe ich Ihnen jetzt von Piaget auf der nachfolgenden Seite 28 und der folgenden einen Zitatausschnitt aus der Biologie, aus Biologie und der Erkenntnis von Piaget. Er sagt, Piaget sagt ja, es ist hier bemerkenswert, dass das Nervensystem seinen Ursprung im Ektoderm hat und sich über die Neuralplatte, Neuralrinne und so weiter im Laufe der Neurulation aus ihm entwickelt. Also dass hier diese Bemerkung von Piaget, ich blende zwischen, nicht, dockt an das, was ich Ihnen schon einmal, wo ich Sie aufmerksam gemacht habe, wie wir uns den ontogenetischen Entwicklungsprozess durchaus auch vorstellen können. Ne? Also im Anschluss an die Fusion von Ei- und Samenzelle arbeiten zunächst einmal die genetischen Programme, die über die Mehrzellbildungen zur Organbildung führen und letztendlich zur Ausbildung des Zentralorgans in der 12. Schwangerschaftswoche. Und hier ab diesem Zeitpunkt ist bereits eine Interaktion mit der Umgebung möglich, ist bereits also diese Triplizität von Assimilation, Akkommodation und Equilibration möglich. Piaget sagt ja Folgendes weiter: Einerseits wird das Nervensystem in der Folgezeit an allen internen Regulationen des Organismus beteiligt sein, ohne doch deshalb aus dem Endotherm oder auch nur aus dem Mesotherm hervorzugehen. Andererseits erscheint es durch seinen Ursprung im Ektotherm dafür prädestiniert, sich auf die Aufnahme von Außenreizen zu spezialisieren. Ja, also das Nervensystem, namentlich das Zentralnervensystem, scheint darauf angelegt, sich auf die Aufnahme und auch Verarbeitung, Informationsverarbeitung, ne, von Außenreizen zu spezialisieren. Ich blende nochmals ein, Wolfgang Wieser hat in einer sehr schönen Arbeit gezeigt, was überhaupt mit der Ausbildung von neuronalen Systemen erreicht worden ist. Nämlich Folgendes: Auch die Gene reagieren, sind imstande, auf Umgebungsveränderungen zu reagieren. Aber das dauert halt sehr, sehr lange. Ne? Und man kann oft nicht ein paar hunderttausend Jahre warten, bis sich eine adäquate Reaktionsmöglichkeit durch Genveränderungen abzeichnet. Da ist das Überleben schon lang erledigt. Ne? Das ist vorbei mit dem Überleben. Ne? Und erst mit der Ausbildung von neuronalen Strukturen ist es gelungen, dass Organismen spontan und rasch auf Umgebungsbedingungen, so argumentiert auch Wieser in seiner Arbeit über Gene und Gehirne, reagieren können. Ja, und auch vor diesem Hintergrund lesen wir jetzt also das, was Piaget uns zunächst einmal sagen möchte. Also, es scheint sich hier die Sache mit den Neuronen auf die Aufnahme von Außenreizen zu spezialisieren. Aber das sollte, steht im Hintergrund, nicht so missverstanden werden, dass wir bloß passiv Außenreize aufnehmen. Piaget betont immer, dass die Aufnahme von Außenimpulsen nur in dem Maß möglich ist, wo lebendige Organismen uns eingeschlossen sich eigenaktiv zur Umgebung verhalten. Ja, und er betont hier also die spontanen Anfangsaktivitäten. Es zeigen sich hier, sagt er, spontane Anfangsaktivitäten, wie sie durch elektrische Registrierung nachgewiesen wurden und oder wie Adrian sie im Verhalten der Würmer beobachtet und so weiter und so fort. Das ist jetzt, sagt Piaget, halt eine gedrängte schematische Übersicht, wo wir, wenn wir das, was der sensomotorische Einstieg in die frühkindliche Ontogenese bedeutet, ein wenig verstehen können, uns dem annähern können. Und er sagt, dass dieser gedrängten schematischen Übersicht, und ich habe sie noch einmal verkürzt, ja, entsprechen nicht weniger schematisch die großen Linien des kognitiven Prozesses. Und zwar stellt hier Piaget zwei große Richtungen des kognitiven Prozesses sogleich fest. Und jetzt zitiere ich weiter. Die erste dieser Richtungen, die für die Anpassung an die Umwelt wichtigste, hat sich bei weitem am frühesten in der Tierreihe entwickelt. Sie zielt auf das Erfassen der Gegenstände oder die Erkenntnis des in der Umwelt Gegebenen ab, was schließlich zur Objektivität im Verständnis der Wirklichkeit führt. Ja, also wenn ein Meerschweinchen nach einer Karotte schnappt, dann ist das ebenso sozusagen ein objektivierbarer kognitiver Prozess, wie wenn es ein in den Käfig geworfenes Frankfurter Würstel ignoriert. Ne? Aber, sagt Piaget, dieses Erfassen des Objekts ist in keinem Fall ein einfaches Abbilden der Wirklichkeit. Ja, da aufgrund der Tatsache, dass jede Erkenntnis an Verhaltensakte, sprich also an eigenaktive Verhaltensakte, sage ich, gebunden ist und der Ablauf der Akte ihre Koordination voraussetzt, zwangsläufig Organisations- und Steuerungsfaktoren ins Spiel kommen müssen. Also das ist die erste dieser Richtungen, die den kognitiven Prozess also kennzeichnen. Also man könnte ihn auch fassen unter dem Begriff Informationsverarbeitung. Die zweite, und da kommt, nähert sich Piaget jetzt der Humanspezifizierung, die zweite, zweifellos der menschlichen Intelligenz vorbehaltene Richtung ist ein Bewusstwerden der inneren Bedingungen dieser Koordinationen, das durch Reflexion zu den logisch-mathematischen Konstruktionen führt, die in ihrer primitiven Form selbst den erst wenig geordneten physikalischen Erkenntnissen beim Kind vorausgehen. Was heißt das? Bei Piaget läuft der Prozess sozusagen hinaus im Human, in der Humansbezierung auf Logik, also auf logisch-mathematische Konstruktionen. Wir haben nicht bloß unsere Welt, wir sind aufgerufen oder gezwungen, unsere Welt, die wir haben, zu konstruieren. Wie machen wir das? Naja, seit Kant wissen wir es ja, mit Kategorien. Nur Piaget versucht uns darauf hinzuweisen, dass uns diese Kategorien eben nicht angeboren sind, sondern dass wir die erst ontogenetisch, individualgeschichtlich bilden und entwickeln müssen. Und wenn Piaget hier vom Bewusstwerden der inneren Bedingungen unserer kognitiven Koordinationen spricht, dann denken wir zugleich auch an das, was hinter dem Begriff der exzentrischen Positionalität bei Plessner steht, nämlich dass wir, und das ist ein Humanspezifikum, imstande sind, aus uns selber herauszutreten und uns selber bei dem, was in uns innerlich vorgeht, zu beobachten. In der Philosophie sprechen wir in dem Zusammenhang auch immer wieder vom Denken des Denkens, dass wir selber unsere eigenen Denkprozesse beobachten können und auch müssen. Ja, also die ontogenetische Entwicklung der Kognition nach Piaget ist zu verstehen, ich wiederhole das noch einmal, als Prozess der Selbstorganisation ansetzend beim frühestkindlichen menschlichen Lebewesen. Ja, wie früh? Piaget hat man den Eindruck, setzt so bei seinen Überlegungen hauptsächlich postnatal an. Ich würde sagen, dass dieser Ansatz, also der kognitiven Selbstorganisation, bereits dort zu finden ist, wo eben in der frühestkindlichen Entwicklung pränatal bereits Außenimpulse kognitiv verarbeitet werden können. Also ab der 12. Schwangerschaftswoche. Also der Entwicklungsprozess der Kognition ist zu verstehen als Prozess der Selbstorganisation frühkindlicher menschlicher Lebewesen. Zweitens, dieser Prozess der Selbstorganisation frühestkindlicher menschlicher Lebewesen verläuft über mikrosoziale Interaktionen, namentlich Interaktionen zwischen den frühkindlichen Individuen bis hin also zu den frühestkindlichen pränatalen Individuen und den sorgenden Bezugspersonen. Und diese Prozesse verlaufen nun nach Piaget über vier grobe Stufen der kognitiven Entwicklung. Und das möchte ich Ihnen jetzt ein wenig ausführen. Diese vier Stufen der kognitiven Entwicklung, ich benenne sie einmal aus der Schicht von Piaget, sind erstens die sensomotorische Stufe, das ist die Ausgangssituation, die präoperationale Stufe, zweitens, drittens die konkret operationale Stufe und viertens die formal operationale Stufe der kognitiven Entwicklung oder Stadium oder Stufe. Ja, was hat es auf sich? Ich beginne mit der ersten Stufe der kognitiven Entwicklung, mit dem sensomotorischen Stadium. Dass wir etwa ansetzen können, also bis zum Alter von eineinhalb Jahren. ja, nach Piaget. Also von Null, ne, pränatal gesprochen, also postnatal gesprochen, oder Minus ein wenig, ne, 0, bis 1,5 Jahre. In diesem ersten Stadium der Entwicklung ist die Intelligenz, also die Kognitivität des Kleinkindes, wie Piaget sagt, rein praktisch dimensioniert. Das heißt, das Kleinkind ist noch nicht im Besitz von Repräsentationen und Vorstellungen. Es kann sich noch nicht etwas vorstellen. Es handelt sich dabei um eine Stufe der Intelligenz, wie Piaget sagt, ohne Bilder und ohne Wörter. Bestenfalls geht es um Bild- und Lautfragmente. Das erinnert auch an die Theorie des Psychoanalytikers Jacques Lacan, der ja dadurch bekannt geworden ist, dass er gesagt hat, das Unbewusste hat die Struktur, zum Unterschied von Freud, das Unbewusste hat die Struktur einer Sprache. Ja, und Lacan auch meinte, dass wir sozusagen also sprachlich fragmentiert, also mit Lautfetzen ausgestattet, die wir bereits pränatal kognitiv also assimiliert haben, zur Welt kommen, und dass die ontogenetische Entwicklung im Zusammenhang mit der Sprachbildung eben so zu verstehen ist, dass Schritt für Schritt aus Lautfragmenten Lautbilder hervorgebracht werden, also dass die Lautfragmente erst zusammengesetzt werden, dass wir nicht ursprünglich mit einem einheitlichen Bewusstsein ausgestattet sind, sondern mit einem sehr fragmentierten Bewusstsein, also mit Bewusstseinsfetzen, die erst zu einem Ganzen zusammengefügt werden müssen. Und so können wir auch Piaget verstehen, dieses gelingt aber nur mit Hilfe sorgender Bezugspersonen, die hier dem frühestkindlichen Individuum, das zunächst auf der sensomotorischen Stufe bloß eben sensomotorisch zu sensomotorischen Reaktionen fähig ist, andockt. Denkvorgänge, Symbole, Vorstellungen sind hier noch nicht zu finden. Ich bringe Ihnen ein Zitat, weil das also die Sache sehr schön also zusammenstellt, aus einem Text, der auch an Piaget anknüpft, von Georg Österdikow. Der Titel ist Kulturelle Bedingungen kognitiver Entwicklung. Also Österdikow ist ein Soziologe, ein Sozialphilosoph, also ein Schüler von Günter Dux, der bekannt geworden ist durch seine Logik der Weltbilder, der sich allerdings mit Günter Dux zerstritten hat, aber das soll uns hier nicht also interessieren. Es geht hier nur jetzt also um das verständlich machen in meinem Zusammenhang. Da benutze ich den Herrn Österdikow, um ein Zitat zu entnehmen. In diesem Surkamp-Text sagt er Folgendes: Das sensomotorische Kleinkind denkt nicht. Seine rein praktische Intelligenz beschränkt sich im Wesentlichen auf quasi instinktive Prozesse, insbesondere auf die Koordination von räumlichen Bewegungen. Stellen Sie sich vor, ein Baby, das zuckt und strampelt, in etwa. So zeigt die Stadientheorie, nämlich von Piaget, die Sie angesprochen, anhand des sensomotorischen Stadiums sowohl die Mechanismen und Möglichkeiten einer vorstellungslosen Intelligenz, ihre räumlichen und sozialen Fähigkeiten, nämlich des Interagierens mit sozialen Außenimpulsen, als auch ihre Grenzen. Und genau hier schließt Piaget mit seinen Überlegungen an hinsichtlich der Bildung, Ausbildung der humanspezifisch intelligenten kognitiven Entwicklung. Piaget hat durch abertausende Untersuchungen hindurch auf minutiöse Weise den über frühkindliches Lernen verlaufenden Prozess erforscht, über den sich aus der rein praktischen, nämlich sensormotorischen Intelligenz des Säuglings die Fähigkeit zu bildlichen Vorstellungen und zu symbolischen Denkakten entwickelt, die ihrerseits wiederum die Grundlagen für das spätere abstrakte, logisch-begriffliche Denken bilden. Das also soweit zur ersten Stufe kurz, also zur sensormotorischen Stufe oder zum sensormotorischen Stadium. Ab dem 18. Lebensmonat in etwa gerechnet tritt das ein, was das zweite Stadium, also die zweite Stufe ist, die präoperationale Stufe. Worum geht's hier? Das ist die Stufe der kognitiven Entwicklung, wo das Kind Schritt für Schritt lernt, äußere Sachverhalte in innere Vorstellungsbilder zu gießen. Das heißt, äußere Dinge innerlich zu repräsentieren. Während das Kind auf der sensormotorischen Stufe ausschließlich auf sinnlich aktual vorhandene Reize reagieren kann, kann sich das präoperationale Kind, also ab dem 18. Lebensmonat im Schnitt, auch mit Dingen und Sachverhalten beschäftigen, die nicht unmittelbar sinnlich präsent sind. Das heißt, das frühkindliche Individuum hat es in diesem Stadium geschafft, bereits sich auf eine gewisse Distanz, wir können durchaus sagen Reflexionsdistanz, zur Umgebung zu bringen. Im sensormotorischen Stadium, also auf der ersten Stufe, ist es noch so, dass das frühkindliche Individuum mit seiner Umgebung, also aus seiner Perspektive betrachtet, zusammenfällt. Ja? Es kann sich noch nicht von seiner Umgebung bewusst unterscheiden. Ja? Es ist hineingeworfen in ein Chaos von Eindrücken, wo es zwischen dem eigenen und dem äußeren nicht unterscheiden kann. Und das beginnt ab dem 18. Lebensmonat mit dem präoperationalen Stadium. Das frühkindliche Individuum hat in dieser Situation, dank der mikrosozialen Interaktionen mit den frühkindlich sorgenden Bezugspersonen gelernt, sich in Gegenlage zur Umgebung zu bringen. Aber das heißt, ein Gegenüberliegendes zu haben, bedeutet auch, das Gegenüberliegende in seiner sinnhaften Bedeutung schon einmal basal einordnen zu können. Weil sonst verschwimmt das Gegenüberliegende mit dem eigenen. Ja? Ich bringe Ihnen noch einmal ein Zitat aus dem Text von Georg Oester-Dieckhoff, Kulturelle Bedingungen kognitiver Entwicklung, ein Stückchen später auf der Seite 51 und der folgende in meinem Text. Da sagt Folgendes, er fasst das ja schön zusammen, das präoperationale Stadium des symbolisch und anschaulichen Denkens ist durch die Entwicklung des inneren Bildes von Vorstellungen, von Antizipationen, mit einem Wort von Repräsentationen definiert. Ja? Mit der nun erworbenen Fähigkeit zu sprechen und zu denken, also auch die Sprachbildung beginnt damit, mit einfachen, also lautlichen Bildungen, nicht? Zum Beispiel da, ne? Da, ne? Das Nein kommt erst ein bisschen später. Ne? Mit der nun erworbenen Fähigkeit zu sprechen und zu denken, ist das Kind gleichwohl vom logischen und begrifflichen Denken des formal-operatorischen Erwachsenen noch weit entfernt. Ja, vorausgeblickt, also ab wann können wir formal operational denken, das heißt also mit das Denken denken, Denkoperationen denken, das können wir so in etwa ab dem 12. Lebensjahr. Darum gibt es auch auf den Schulplänen Gleichungen, nicht? oder sonstige also Differentialgleichungen zum Beispiel ansatzweise nicht vorher zu haben. Nicht? Weil vorher können Kinder, sind die Denkprozesse noch nicht so weit ausgebildet. Ja, das präoperationale Denken, sagt Öster-Dickow, hat zwar das Kind qua Repräsentation von der Herrschaft der Dinge ein gutes Stück befreit, ja, hat es von diesen distanziert, sprich in Gegenlage gebracht, aber das präoperationale Denken hat noch anschaulichen, konkreten Charakter. Es kann nur über Sachverhalte nachdenken, also das Kind in diesem Alter, diese Gedanken aber nicht in eine logische Form bringen. Da gibt es also das nette Beispiel, ich finde leider, das finde ich jetzt doch eine Kreide. Was heißt das? Also wie ist das im präoperationalen Stadium? Wenn man zwei unterschiedliche Gefäße nimmt, ja, solches, ja, ein solches, ja, in das man die gleiche Menge Wasser füllt oder umfüllt. Ja. Man füllt das Wasser in das flache Gefäß, dann füllt man es vor den Augen des Kindes um in das hohe Gefäß. Und dann fragt man das Kind, wo ist mehr drinnen? Man wird es hierher zeigen. Ja. Hohes Gefäß ist mehr drinnen, das ist ganz klar. Ne? Also das Kind ist auch nicht in der Lage, logisch zu überlegen, dass es hier um die gleiche Menge Wasser handelt. Ne? Das kann man ihm auch vorführen mit demselben Kännchen, wo man es umgießt, das ist ihm wurscht. Ne? Da ist mehr drinnen, sagt es. Ne? Ja, also das ist die Stufe des eben präoperationalen Denkens. Das heißt, also so verschiedene Aspekte eines Sachverhaltes wie Höhe, Tiefe, Länge können nur eindimensional betrachtet und wahrgenommen werden und nicht im Zusammenhang mit einer anderen Dimension desselben Sachverhaltes in logische Zusammenhänge gebracht werden. Ja, also das wäre das präoperationale Stadium. Und jetzt komme ich zur dritten Stufe, das zum konkret operationalen Stadium. Das entwickelt sich im Laufe des Vorschulalters. Ja, das ist das Stadium, wo das Kind ansatzweise solche festgefahrene Denkakte, ne, das muss unbedingt mehr sein, weil es höher ist, beginnt zu durchbrechen. Und auch, wir kennen das in diesem Alter, zunehmend beginnt, Dinge zu hinterfragen, was es vorher nicht in dieser Weise macht. Ne? Ich selber kann mich also so auf das Alter erinnern, also so von etwa 4 bis 5 Jahren, wo ich zur Nervenbelastung also meiner sorgenden Bezugspersonen, namentlich meines Vaters, immer gefragt habe, warum? Nicht? Warum ist das so? Nicht? Bis es meinem Vater mal so blöd war, nicht? Und er gesagt hat, jetzt frag nicht immer, warum? Nicht? Ich habe da sowas falsch verstanden. Ich habe mir gedacht, er hat nur gemeint, das Wort geht ihm auf die Nerven und habe hinkünftig dann wieso gesagt. Das war ein Missverständnis. Ja, also das ist also das Alter, wo Kinder schon, also wo diese Fixiertheit auf Denkformen durch, also auf eindimensionale Denkformen durchbrochen wird, aber die Kinder in diesem Vorschulalter sind immer noch darauf angewiesen, dass das, worauf sie ihr Urteil stützen, zu sehen, zu tasten, zu fühlen und so weiter ist. Das heißt, Kinder in diesem Alter des konkret operationalen Stadiums im Vorschulalter und auch im frühen Schulalter noch brauchen noch für ihre Urteilsbildung eine sinnliche Stütze. Also ohne sinnliche Anschauung, ohne sinnliche Stütze geht überhaupt nichts noch. Fehlt diese sinnliche Stütze, dann bleiben ihre Denkprozesse oder fallen Sie zurück ins Präoperationale. Ne? Sie können Sachverhalte nicht erfassen, die Sie nicht koppeln können mit sinnlichen Anschauungen. Ja, und erst dann wesentlich später, man könnte also sagen, also rund ab dem 12. Lebensjahr, also ab der Frühpubertät jetzt, also die natürlich geschlechtsspezifisch ist, ein wenig unterschiedlich, also verläuft, also sagen wir so in etwa ab dem 12. Lebensjahr, beginnt das formal-operationale Stadium und das formal-operationale Denken sich auszubilden. Das heißt, mit dem formalen, abstrakten Denken gelingt genau das, was bis zur Stufe vorher noch nicht möglich war, nämlich die operatorische Koordination von rein verbalen, symbolischen, gedanklichen Inhalten ohne sinnliche Stütze. Während die konkreten Operationen eine Logik dinglicher Bezüge darstellen, die der sinnlichen Stütze bedürfen, bilden die formalen Operationen die logischen Strukturen gedanklicher Repräsentationen. Also es geht um das Denken des Denkens, es geht das kognitive Operieren, um das kognitive Operieren mit kognitiven Operationen selber. Und da bringe ich Ihnen noch einmal einen Zitatausschnitt, der das schön zusammenfasst aus dem Text von Oesterdijkhoff. Auf Seite 54 in meinem Text sagt er, aus den Greifschemata des Säuglings entwickeln sich die Repräsentationen, aus diesen die operative Handhabung konkreter Dinge und schließlich gelingen die Operationen verbaler und rein mentaler Sachverhalte. Es ist offenkundig, dass dieser Entwicklungsprozess etwas mit biologischer Reifung, die eine sukzessive Etablierung logischer Strukturen zum Ausdruck bringt, zu tun hat. Ja, dieser Prozess vollzieht sich unterhalb der Ebene kultureller Formen und kultureller Eigenarten, aber nicht ohne Stimulation durch kulturelle Umwelten überhaupt. Günter Dux hat das in seinen Arbeiten also auch besonders betont, etwa in seiner Arbeit Die Logik der Weltbilder oder in seiner kulturtheoretischen Arbeit Historisch-genetische Theorie der Kultur, nämlich dass dieser Prozess der Ausbildung der kognitiven Strukturen, so wie sie Piaget uns darstellt, schlechthin kulturunspezifisch ist. Jedes Kind, egal zu welcher Zeit der Menschheitsgeschichte oder in welcher Kultur es gegenwärtig also geboren worden ist, muss lernen, sich in Gegenlage zu in seiner Umgebung zu bringen. Das heißt also in das präoperationale Stadium einzutreten vom sensomotorischen Stadium und es muss lernen, konkrete Operationen auszubilden und letztendlich wird auch gelernt, mit Operationen zu operieren. Ja? Und das ist, also behauptet Günter Dux, und ich würde mich auch dieser Behauptung anschließen, ist kulturunspezifisch. Kurzum, die Kernstruktur der Ausbildung unserer humanspezifischen kognitiven Funktionen, sprich die Bildung des Geistes, die unsere Humanspezifität ausmacht, ist kulturunspezifisch, ja, bedarf aber eines soziokulturellen Hintergrundes allemal. Nicht? Wenn man zu dem soziokulturellen Hintergrund im Kern eben rechnet, dass ohne frühkindliche soziale Interaktionen mit sorgenden Bezugspersonen in einem sozial geschützten Binnenraum menschliches Überleben beim Eintritt in die Welt nicht möglich ist, dann ist das auch damit angesprochen. Ja, soweit also zur Aufeinanderfolge der vier Stadien der kognitiven Entwicklung. die Aufeinanderfolge dieser vier Stadien bzw. Stufen der kognitiven Entwicklung vollzieht sich in einer Dialektik von Kontinuität und Diskontinuität. Das heißt, die vier Stadien unterscheiden sich voneinander natürlich im Sinne der Diskontinuität. Jede Stufe dieser vier hat eine eigene Qualität. Die Qualität eines ganz bestimmten Organisationsniveaus der kognitiven Strukturen und des Geistes. Aber gleichzeitig lässt sich die Aufeinanderfolge dieser vier Stadien nur als kontinuierlicher Prozess der Intellektualisierung bzw. der Bildung des Geistes und letztendlich auch der Freiheit verstehen. Dieser Prozess der Bildung des Geistes und der Freiheit, das heißt eben der Weg vom präsymbolischen hin zum symbolischen, der Weg vom Konkreten zum Abstrakten, bestimmt die Ontogenese bei der Menschwerdung des Menschen und wiederholt sich in seiner Grundstruktur, insofern auf jeder Stufe der Entwicklung, auch der phylogenetischen Entwicklung, als der Einstieg in die Gattungsgeschichte zu verstehen, dieser Prozess über die Ontogenese vermittelt ist. Ja, also ich fasse noch einmal zusammen, die vier Stufen, das sensormotorische Stadium bis zum 18. Lebensmonat als reflexionsloses, vorstellungsloses, rein praktisches Stadium der Intelligenz, ohne Bilder, ohne Symbole, in einer gewissermaßen noch also Chaotik der kognitiven Strukturen, durchsetzt von Bildfragmenten und Lautfragmenten. Die zweite Stufe, das präoperationale Stadium, wo frühkindliche Individuen lernen, sich in Gegenlage zur Umgebung zu bringen, wo der Aufbau eines ersten Systems der inneren Repräsentationen und Vorstellungen gelingt. Die dritte Stufe, das konkret operationale Stadium, also ab dem vierten, fünften Lebensjahr, das Stadium als Stadium des ersten eigenständigen auch Experimentierens mit Objekten zum unliebsamen sozusagen nervensorgender Bezugspersonen. Und damit verbunden aber mit diesem Experimentieren ist auch eine Differenzierung der Urteilsbildung. Aber dabei bleibt noch die sinnliche Stütze, dass sich Stützen auf greifbare, hörbare, sichtbare Sinneseindrücke unverzichtbar. Diese Stütze aufzugeben gelingt erst im vierten Stadium, im formal-operationalen Stadium, wo eben mit rein verbalen, symbolischen, gedanklichen Inhalten ohne sinnliche Stütze operiert werden kann. Ja, in seiner Arbeit über den Aufbau der Wirklichkeit beim Kinde hat Piaget versucht oder untersucht, wie die Entwicklung dieser vier Stadien der Intelligenz mit dem Aufbau, mit der Konstruktion der Welt, der Objekte und Ereignisse zusammenhängt. Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht dabei die Entwicklung des Kausalitätsdenkens, also Ursache und Wirkungsverhältnisse zu realisieren. Und zwar setzt die Entwicklung, sagt Piaget, des Kausalitätsdenkens an dem Punkt ein, wo das Kind lernt, sein eigenes Tun von objektiven Vorgängen zu unterscheiden. Und das setzt natürlich voraus, dass es einmal gelungen ist, sich überhaupt in Gegenlage zur Umgebung zu bringen. Ich zitiere Ihnen jetzt also aus Piagets Der Aufbau der Wirklichkeit beim Kinde, das ist der Band 2 der Studienausgabe. Und da sagt hier Piaget Folgendes, relativ zu Beginn auf der Seite 11. Die Untersuchung der sensomotorischen oder praktischen Intelligenz während der ersten beiden Jahre der Entwicklung hat uns gezeigt, wie das Kind, das zunächst die Umwelt seiner eigenen Aktivität direkt assimiliert, in der Folge und mit dem Ziel, diese Assimilation fortzusetzen, eine wachsende Anzahl von Schemata aufbaut, die gleichzeitig mobiler und eher geeignet sind, untereinander koordiniert zu werden. Parallel zu dieser fortschreitenden Implikation der assimilatorischen Schemata kann man nun die stetige Elaboration der Außenwelt, anders ausgedrückt, die konvergente Entwicklung der Funktion der Explikation verfolgen. Also sich etwas, was ist, erklärbar zu machen. Ja, diese Fähigkeit wird zunehmend erworben. Ja, ich schaue, dass ich nicht das Zitat das ganze lange bringen muss. Ja, Assimilation bedeutet von da an verstehen oder ableiten, also etwas durch etwas erklären. Und die Assimilation vermischt sich mit der Herstellung von Beziehungen. Durch die Tat selbst tritt das assimilierende Subjekt in Wechselbeziehung zu den assimilierten Dingen. Die Hand, die greift, der Mund, der saugt, das Auge, das schaut, beschränken sich nicht mehr auf eine ihrer selbst unbewusste, wenn auch auf sich zentrierte Aktivität. Sie werden vielmehr vom Subjekt begriffen als Dinge unter Dingen und als mit der gesamten Wirklichkeit in Wechselbeziehung stehend. Also was heißt das? Ja? Zunächst einmal ist es so, dass Kinder einfach greifen, nicht? Einfach wohin schauen, einfach wohin hören, wenn sie was hören. Und im Zuge des Aufbaus der kognitiven Strukturen entsteht die Situation, wo das Kind realisiert, ich sehe mit meinen Augen, ich höre mit meinen Ohren, ja, etwas Bestimmtes. Ja? Also das ist sozusagen auch die Basis für den Aufbau eines Kausalitätsdenkens. Ausgangspunkt bleibt, und das ist immer wieder zu betonen, die Eigenaktivität auf der Ebene der Sensomotorik, die Situation zunächst eines seiner selbst und seiner und der Differenz zwischen sich und seiner Umgebung noch nicht bewussten Individualität, dieser Differenz zwischen sich und der Umgebung noch nicht bewussten Subjektes und dieses seiner selbst noch nicht bewusste Subjekt assimiliert die von der Objektwelt auf es zukommenden Eindrücke an sein vorhandenes, zunächst einmal sensormotorisches Schema, passt sich dadurch der Außenumgebung an und auf dieser Grundlage folgt dann gestuft die Entwicklung der Lernprozesse bis hin zur Entwicklung des Selbstbewusstseins. Und da sagt Piaget auf Seite 212, das ist schon das Kapitel zur Entwicklung der Kausalität, da bringe ich Ihnen jetzt schon ein bisschen ein längeres Zitat, das ist nicht so unwichtig. Die geistige Aktivität des Säuglings ist anfangs nur eine einfache Assimilation der äußeren Umwelt an das Spiel seiner Organe. Ja, also man schmeißt, man legt dem Baby ja ein Rasselchen hin, nicht, und das schnappt reaktiv danach und die Rassel rasselt und es wird aufmerksam. Nicht, aber es wird sozusagen, das Ganze ist doch nur eine einfache Assimilation, nämlich also der Geräusche und des Gefühls dieser Rassel an das Spiel seiner Organe. Von dieser elementaren Assimilation ausgehend erreicht das Kind dann durch Assimilationsschema, die zuerst starr sind und dann beweglich werden, dass es Mittel und Zweck in Beziehung setzt. Ne? Also das heißt, das Fortgeschrittene wäre, ich kann ein Instrument, das Geräusche produziert, nehmen und mich daran erfreuen. Ne? Und ich realisiere das auch. Ne? Und auf dem kann dann, also die, unter Umständen dann die vormusikalische Erziehung aufbauen. Ne? Von der Rassel bis zur Geige. Ne? Ja. Also auch die Assimilation an die Aktivität selbst und die Akkommodation an die Schemata der äußeren Umwelt finden ein immer stabileres Gleichgewicht. Wir denken an die dynamische Gleichgewichtstheorie. Ne? Also das Gleichgewicht wird stabiler, wenngleich auch niemals statisch. So wird die undifferenzierte und chaotische Assimilation und Akkommodation der ersten Lebensmonate von Assimilationen und Akkommodationen gefolgt, die gleichzeitig voneinander getrennt und komplementär sind. Dieser Entwicklungsprozess des intellektuellen Verhaltens ist eine Art Entwicklungsgesetz der Erkenntnis selbst. Am Anfang hat das Universum weder Substanz noch Tiefe. Seine Dauerhaftigkeit und Räumlichkeit sind vollkommen praktischer Art und bleiben auf ein Subjekt bezogen, das sich selbst nicht kennt und die Wirklichkeit durch seine eigene Aktivität, nur durch seine eigene Aktivität wahrnehmen kann. Dagegen hat die Welt am Ende Ausdehnung und feste Substanz und sie gehorcht Gesetzen der physischen kinematischen Erhaltung. Das Subjekt ordnet sich hierzu bewusst als Element, also in seine Umgebung, ein. Und das ist der Weg also vom Egozentrismus zum objektiven Realismus. Das scheint also die Formel für dieses Evolutionsgesetz, sagt Piaget, zu sein. Ja, nun sagt er dann weiter, und jetzt kommt er dann zum Kausalitätsthema, auf das Kausalitätsthema zu sprechen. Nun, wenn das, also was ich jetzt zitiert habe, ne, was ich jetzt gesagt habe, ne, sagt Piaget, nun, wenn das alles so ist, müssen wir uns hinsichtlich der Kausalität auf einen vollkommen analogen Prozess der Formierung gefasst machen. Wie sehr wir sie auch suchen, am Anfang gibt es für das Kind keine Kausalität außerhalb seiner eigenen Handlungen. Das anfängliche Universum ist kein Geflecht kausaler Sequenzen, sondern die einfache Ansammlung von Ereignissen, die als Verlängerung der eigenen Aktivität auftauchen. Und hier setzt aber dann jener ontogenetische Entwicklungs- und Lernprozess an, der darauf dazu hinführt, dass das frühkindliche Individuum erkennt, dass Ursache und Wirkung nicht nur also von ihm selbst ausgeht, das ist der erste Schritt, sondern auch außerhalb seiner selbst liegen. Also die Ausbildung der Fähigkeit, das eigene Tun von Objektvorgängern zu unterscheiden, ist eine Grundvoraussetzung. Also sich in Gegenlage zur Umgebung zu bringen und die Ausbildung der Fähigkeit, das eigene Tun von Vorgängern außerhalb zu unterscheiden, ist eine Grundvoraussetzung für die Bildung des Objektbegriffes im Verlauf der frühkindlichen Entwicklung. Und diese Konstituierung, die Bildung des Objektbegriffes, bedeutet die Erschließung einer Welt, die aus permanenten, zunehmend verfügbaren Objekten besteht, weil die sind zunächst nicht beliebig verfügbar, es kann nur noch etwas reaktiv geschnappt werden und dann kann zunehmend gezielter auf etwas zugegriffen werden, bis hin eben zum gedanklichen Zugreifen auf die Dinge, geht der Prozess. Das heißt, es ist so, dass die Zunahme der Verfügbarkeit der Objektwelt mit der Ausbildung der kognitiven Kompetenz Hand in Hand geht. Und das bedeutet, dass es zunehmend gelingt, raumzeitliche und kausale Verknüpfungen herzustellen. Das gelingt allerdings nur in dem Maß, in welchem es dem kindlichen Individuum gelingt, seinen ursprünglichen Egozentrismus, würde Freud sagen, also zu glauben oder einzuschätzen, man ist der Mittelpunkt der Welt, alles geht von einem selber aus, ne? Also genau diese Position zu relativieren, das heißt, es geht darum zu erkennen, dass das frühkindliche Individuum nicht die erste und einzige bewegende Kraft ist, von der alles ausgeht und auf die sich alles zentriert. Da sagt Piaget, ich gehe es doch einmal zurück. Ja. Wenn ich das Zitat auch finde. Ja, die Entwicklung des Objektbegriffes. Eine Welt, sagt Piaget, die aus permanenten Objekten besteht, konstituiert nicht nur eine räumliche Welt, sondern auch eine Welt, die der Kausalität in Form von Relationen zwischen den Dingen als solchen gehorcht und die eine Ordnung in der Zeit besitzt, ohne fortwährendes Verschwinden und Wiederentstehen. Das ist doch also die frühestkindliche Form, nicht? Etwas fortwährend entsteht was, verschwindet was und man erkennt den Zusammenhang nicht. Das dauert eine Weile, bis ein Kind erkennt, also wenn man zum Beispiel ein Spielzeug mit einem Tüchlein verdeckt, dass das Spielzeug hier dahinter ist, wenn man das Tuch entfernt. Das dauert eine Weile. Das ist also eine Welt, die hier entsteht, die gleichzeitig stabil und äußerlich ist, vergleichsweise unterschieden von der inneren Welt und in die sich das Subjekt hineinstellt als ein besonderes Wesen innerhalb der Gesamtheit der anderen. Im Gegensatz dazu ist eine Welt ohne Objekte eine Welt, deren Raum keineswegs feste Umwelt bildet, sondern sich darauf beschränkt, die Handlungen des Subjekts selbst zu strukturieren. Es ist eine Welt von Bildern, von denen jedes einzelne mehr oder minder bekannt und analysiert sein kann, die aber alle auf unberechenbare Art verschwinden und wieder erscheinen. Also das ist die Ausgangssituation. Vom Gesichtspunkt der Kausalität her ist es eine Welt, in der die Verbindungen der Dinge untereinander verschleiert sind durch die Beziehungen zwischen der Handlung und ihren gewünschten Ergebnissen. Die Aktivität des Subjekts wird also begriffen als die erste und beinahe einzige bewegende Kraft. Also wir denken, wenn wir hier von der Ontogenese sozusagen auf ganz bestimmte sozusagen frühe Kulturspezifika überblenden. Ne? Dann denken wir jetzt zum Beispiel etwa an Situationen des Schamanismus in etwa. Ne? Und von hier aus kommt das frühkindliche Individuum Schritt für Schritt hin dahin, dass es experimentierfreudiger wird, dass es mit Dingen umgeht. Und da führt uns Piaget noch einmal eine Stufung vor, in diesem Fall also in sechs Phasen. Ja. Er sagt, Beobachtung und Experiment scheinen zu demonstrieren, dass sich der Objektbegriff weit davon entfernt, angeboren oder fix und fertig in der Erfahrung gegeben zu sein, das ist sozusagen ein kleiner Seitenhieb auf Kant, ne, nach und nach aufbaut. Man kann, ich sage da, sechs Phasen unterscheiden, die der allgemeinen geistigen Entwicklung entsprechen. Während der ersten beiden Phasen, also Stadium der Reflexe und der ersten Gewohnheiten, wird die kindliche Welt von Bildern gebildet, die Wiedererkennen ermöglichen, aber ohne Permanenz der Substanz und räumliche Organisation sind. Während der dritten Phase wird den Dingen in Verlängerung der Akkommodationsbewegungen greifen und so weiter ein Beginn von Permanenz verliehen. Also Dinge bleiben konstant. Aber es lässt sich noch kein systematisches Suchen nach den nicht mehr gegenwärtigen Gegenständen feststellen. Während der vierten Phase, also wo es gelingt, bekannte Verhaltensschemata auf neue Situationen anzuwenden, was vorher nicht geht, werden die verschwundenen Gegenstände wiedergesucht, jedoch ohne sich der Verlagerung bewusst zu sein. Und während einer fünften Phase, das ist alles noch auf der frühestkindlichen Stufe, muss ich sagen, weil die fünfte Phase mit etwa 12 bis 18 Monaten, während dieser Phase ist der Gegenstand konstituiert als individuelle, permanente Substanz und eingefügt in Gruppen von Verlagerungen, aber das Kind kann die Positionswechsel noch nicht berücksichtigen, die sich außerhalb des direkten Wahrnehmungsfeldes vollziehen. Und erst in einer sechsten Phase, die schließlich etwa mit 16 bis 18 Monaten beginnt, sind die nicht gegenwärtigen Gegenstände und ihre Verlagerungen in der Vorstellung gegeben. Also hier werden die Vorstellungen gebildet. Ja, also noch einmal am Anfang besteht die Differenz zwischen Subjekt und Objekt noch nicht. Der frühkindliche Egozentrismus kennt die Subjekt-Objekt-Differenz nicht, weil alles unterschiedslos von ihm selber und seiner basalen Aktivität auszugehen scheint. Ein erstes Ziel, das über verschiedene Phasen der Entwicklung vorerst einmal etwa im Alter von 16 bis 18 Monaten. Wir waren hier gerade dabei, im Hinblick auf den Aufbau der Welt des Kindes erreicht wird. Das ist die Relativierung des Egozentrismus zugunsten der Wahrnehmung eigenständiger, permanent auftauchender Objekte, die unabhängig, und das erkennt das Kind dann auch, vom eigenen Willen und Tun existieren. Ja, ich bringe hier vielleicht noch ein hoffentlich kurzes Zitat. Ich muss einmal schauen, ob er da was notiert auf Seite 95. Ja. In dem Maße, sagt Piaget, in dem sich dieser Übergang vom vollständigen und unbewussten Egozentrismus der ersten Stadien zur Lokalisierung des eigenen Körpers in einer äußerlichen Welt vollzieht, bauen sich die Objekte auf. In dem Maße, in dem sich die Dinge von der eigenen Handlung lösen und in dem diese sich in die Gesamtheit der Reihen umgebender Ereignisse einfügt, muss das Subjekt ein System von Beziehungen aufbauen, um diese Reihen zu verstehen und um sich selber im Verhältnis zu ihnen zu verstehen. Ja, der Aufbau des Objektes ist also von dem des Raumes, der Zeit und der Kausalität untrennbar. Ein Objekt ist ein System von Wahrnehmungsbildern, ausgestattet mit einer über seine aufeinanderfolgenden Verlagerungen hinweg konstanten räumlichen Form, das eine isolierbare Größe in den kausalen Reihen, die in der Zeit ablaufen, darstellt. Ja, und bevor ich für heute dann schon langsam doch zum Abschluss kommen möchte, ein bisschen, ich habe ich angekündigt, die Zeit also überschreiten meines Sprechens, wenn wir hier nochmals zurückblenden zum Begriff der Kausalität bei Kant, ne, dann ist es ja so, Kant fragt sich in der Kritik der reinen Vernunft, wie wir denn eigentlich zu unserem Verständnis von Kausalität kommen. Nun, für Kant ist klar, Kant stellt sich einmal die Frage, ist Kausalität bloß ein Problem der Erscheinungswelten? Dann könnten wir nur etwas, was sich tut, wahrnehmen, ohne zu begreifen, was sich hier tut. Wir könnten sozusagen also kein kausales Verständnis der Dinge entwickeln. Wenn wir aber zum Unterschied davon Aktions-Reaktionsbeziehungen aus Kausalitätsbeziehungen begreifen wollen, dann müssen wir über einen Kausalitätsbegriff verfügen, über eine Kausalitätskategorie. Das heißt, wir müssen, um sinnliche Erscheinungen als kausal einordnen zu können, den Begriff der Kausalität aus uns selber heraussetzen. Und das aber können wir nur, wenn wir prinzipiell imstande sind, uns in unserer Wissensbildung, in unserer Wissensbildung von uns selber auszugehen. Das verlangt auch Kant, nur meint er, dass wir, wenn wir in unserer Wissensbildung von uns selbst ausgehen, letztendlich auf das zurückgreifen, was uns eben a priori gegeben ist, nämlich das Verständnis der Kausalität. Die Welt der Dinge ist für uns sozusagen ein intelligibles Konstrukt, auf das wir dank unserer transzendental a priorischen Ausstattung zugreifen können. Ich bringe Ihnen kurz einen Ausschnitt jetzt aus Kants Kritik der praktischen Vernunft, also aus seiner Metaphysik der Sitten. Da sagt Kant Folgendes, das ist in der Textstelle, also BA 97-98, da blendet ihr hier Kant ja, ich habe das Ihnen ja erörtert, also vom Kausalitätsthema auf das Thema der praktischen Vernunft, also auf das Freiheitsthema, spricht er in diesem Zusammenhang von Kausalität aus Freiheit und sagt hier in der Kritik der praktischen Vernunft, der Wille ist eine Art von Kausalität lebender Wesen, sofern sie vernünftig sind, und Freiheit würde diejenige Eigenschaft dieser Kausalität sein, da sie unabhängig von fremden, sie bestimmenden Ursachen wirkend sein kann, sowie die Naturnotwendigkeit die Eigenschaft der Kausalität aller vernunftlosen Wesen durch den Einfluss fremder Ursachen zur Tätigkeit bestimmt werden. Ja? Jetzt könnte man sagen, ja gut, ein frühest kindliches Individuum aus der Sicht von Piaget mit seinem frühkindlichen Egozentrismus hat ja schon die Kausalität aus Freiheit erworben, nicht? Weil es ja den Eindruck hat, also alles, was es tut, geht von ihm selber aus. Aber das reicht natürlich noch lange nicht aus. Nicht? Sich selbst als die Ursache von allem zu sehen, erfordert noch, dass die Exzentrierungsleistung erreicht wird, also mit Plessner, die exzentrische Position, mit denen wir auch so in uns hineinblicken können, dass wir das, was wir selber aus uns selber hervorbringen, kausal verursachen, unterscheiden können von dem, was außen, außer uns kausal verursacht wird, und noch einmal das unterscheiden können, was auf uns kausal einwirkt. Also diese Differenzierungsleistung müssen wir uns erst einmal kognitiv erarbeiten, um zur Kausalität aus Freiheit im Sinne vernünftiger Lebewesen, wie es Kant sagt, fähig zu werden. Und wie wir dazu kommen, das hat uns versucht Piaget zu zeigen. Ich bringe Ihnen ganz zum Abschluss noch einmal ein Zitat aus Piagets Schrift Der Aufbau der Wirklichkeit beim Kinde, weil Kant letztendlich erklärt sich das Kausalitätsdenken transzendental, aber die Frage, wie wir zum Kausalitätsbegriff kommen, auf diese Frage finden wir bei Kant keine Antwort. Piagets Antwort ist eben eine ontogenetische. Ja, und jetzt bringe ich Ihnen das abschließende Zitat auf Seite 212. Ja, das habe ich eigentlich, also das ist eine Wiederholung, weil Teile des Zitats habe ich Ihnen eh schon gebracht, nämlich dass Piaget hier sagt, wir müssen uns hinsichtlich der Kausalität auf einen kognitiven Formierungsprozess gefasst machen. Ne? Wie sehr wir sie auch suchen, am Anfang gibt es für das Kind, ich habe das bereits zitiert, keine Kausalität außerhalb seiner eigenen Handlungen. Das anfängliche Universum ist kein
Geflecht kausaler Sequenzen, sondern eine einfache Ansammlung von Ereignissen, die als Verlängerung der eigenen Aktivität auftauchen. Und erst von hier aus, wenn es gelingt, sich in Gegenlage einmal zur Umgebung zu bringen, wenn es gelingt, das Umgebende zu unterscheiden von dem, was man aus sich selber hervorbringend bewirkt, gestattet es, zu einer Welt konstanter Objekte zu kommen, die kausal geordnet sind, und erst im dritten Schritt gelingt es dann, sich selber auch kausal einzuordnen. Das heißt, das, was man aus sich selber hervorbringt, in Zusammenhang mit der Welt der umgebenden Objekte und Subjekte zu begreifen. Und auf dieser Grundlage ist erst Kausalität aus Freiheit möglich und zu verstehen. Ja, damit habe ich heute versucht, in einer etwas komprimierten Fassung in zwei Vorlesungseinheiten in eins zu setzen. Ich wiederhole noch einmal, damit das nicht vergessen wird. Nächste Woche entfällt die Vorlesung aufgrund einer Habilitationskommission und die letzte Vorlesung wird in 14 Tagen am 17. Juni stattfinden. Gut, danke für heute.